Wer bin ich? Wer bin ich für die Leute? Für wen halten die mich? Und wer bin ich für euch? Hören wir dazu den Predigttext aus Matthäus 16, die Verse 13 bis 18. Und zur Ehre Gottes lasst uns aufstehen. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Für wen halten sie mich? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Zwei Gedankengänge dazu. Das erste: Perspektiven auf Jesus. Meinungsumfragen sind ja nun wirklich in. Gerade jetzt, wo wir die beiden großen Wahlen in unserem Land hinter uns haben. Ständig gab es da Umfragen, ständig gab es Prognosen, ständig wird gefragt, was meinen denn die Leute? Und Jesus macht auch so eine kleine Meinungsumfrage. Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn, damit meint er sich, sei? Für wen halten mich denn die Menschen? Jesus will keine Wahlen gewinnen. Er will nicht Präsident werden. Ihm kommt es darauf an, aus welcher Perspektive ihn die Leute sehen. Und aus welcher Perspektive wir ihn sehen, wir, die wir hier in Hohenhorst sind, heute Morgen. Nun ist es ganz interessant, was die Ergebnisse sind. Und wie so oft gehen die Umfragen weit auseinander. Ein Jünger berichtet: Jesus, also Infratest DIMAP sagt, die Leute halten dich für Johannes den Täufer. Ein anderer sagt: Nach den neuesten Umfragewerten von Forsa bist du der zurückgekehrte Elia. Allensbach hält dich für Jeremia. Und so wird da Verschiedenes durchgespielt. Sehr merkwürdig. Perspektiven auf Jesus. Was sind das für Sichtweisen? Nun, diese Jesus-Bilder und Jesus-Vorstellungen sind vielleicht eher Wunschbilder, die die Leute so haben und in ihren eigenen Jesus hineinprojizieren. Und so ist das bis heute mit den Gottesbildern, die wir Menschen haben. So ist das mit der Religion in unserer Zeit. Man will sich da selber was zusammenbasteln. Die Bitte wäre an die Konfis, ob ihr ein bisschen ruhiger werdet, ein bisschen zuhört auch. Ihr könnt euch ja mal fragen, was ist eigentlich euer Bild von Jesus? Für wen haltet ihr ihn? Und man will sich selber zusammenbasteln, was man vielleicht gerade so braucht. Und einige wünschen sich da so jemanden wie Johannes den Täufer, denn das war einer, der ganz anders war, der als Asket auftrat im rauen Kamelhaarmantel, er aß Heuschrecken und wilden Honig und vor allem, er war nicht nur ein echter Aussteiger, er haute mal so richtig auf den Putz. Er sagte den Mächtigen im Land, wo sie falsch lagen, einer, der gegen Ungerechtigkeit und Ausbeutung auch laut den Mund aufmachen konnte, einer, der mutig und unerschrocken war, sogar dem König den Marsch blies und am Ende dafür mit seinem Kopf bezahlte. Ja, manche hielten ihn also für so eine Art Che Guevara, an dessen 50. Todestag wir ja gerade vor 2 Wochen gedacht haben. In den Nachrichten kam es, ja, das war ja auch so einer, der für viele Menschen wie so ein Messias galt, dieser Widerstandskämpfer da. Dessen Antlitz wird als Pop-Ikone seitdem von unzähligen Leuten auf T-Shirts und auf Fahnen herumgetragen, obwohl er für sein Ziel der großen Weltrevolution auch Krieg und Terror in Kauf nahm. Und dann sagen die Leute, ja Jesus, so einer sollst du sein, ein Weltveränderer, den wir verehren können, dem wir hinterherrennen können. Einer, der mal mit der Faust auf den Tisch haut, einer, der die Kleinen groß und die Großen klein macht. Doch Jesus ist nicht so. Er ist nicht Che Guevara und er ist auch nicht Johannes der Täufer. Sicher, auch Jesus will Gerechtigkeit. Und auch Jesus will, dass wir uns einsetzen in unserer Welt, mit unseren Möglichkeiten, mit unserer Kraft, dass wir uns einsetzen, wo der Schwache unterdrückt wird, wo Menschen ausgebeutet werden, dass wir aufschreien gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Ja, das schon. Aber Jesus ist mehr. Andere hatten die Elia-Perspektive. Elia war im Alten Testament ein ganz großer Prophet. Er war auch ein Wundertäter, einer, durch den Gott wirklich Wunder bewirkt hat. Ein Helfer in der Not. Der Witwe, die kein Mehl und kein Öl mehr hatte, die vor dem Hungerstod stand, hat er durch ein Wunder geholfen, dass sie wieder genug hatte und Brot backen konnte. Und ein totes Kind hat er auferweckt, reanimiert, wiederbelebt. Und Jesus, der kann doch noch viel mehr. So einen wünscht man sich, einem, der im Alltag hilft, der einem die Wünsche erfüllt, der einem in Not beisteht. Wäre das nicht auch unser Wunsch, Jesus? Und ich denke in der Tat, dass wirklich viele Menschen einen Zugang zum Glauben so gefunden haben, dass sie in Notlagen und in Lebenskrisen fragen, ist da jemand? Und dass sie sich dann an Gott oder an Jesus wenden, den sie vielleicht noch gar nicht so recht kennen. Und dass sie dann erfahren, ja, da ist wirklich jemand. Da ist einer, der mir Kraft gibt, der mir in meinem Leiden zur Seite steht, der mir hilft, der mir neue Perspektiven schenkt. Ja, und es gibt es wirklich. Manch einer macht die Erfahrung, dass es tatsächlich Wunder gibt. Und der Herr tut heute noch Wunder, Stunde für Stunde, Tag für Tag, heißt es in einem Lied. Und wenn heute silberne Konfirmation ist, dann ist das auch mal ein Anlass, um mal innezuhalten, mal zurückzuschauen auf die letzten 25 Jahre. Wo hat Gott mir in meinem Leben schon geholfen? Wo habe ich in schweren Zeiten Trost erfahren? Wo habe ich Erfolge feiern können? Wo ist was gelungen? Wo habe ich im Beruf wirklich einen Treffer gelandet? Habe ich da die dankbare Perspektive auf Gott? Oder schreibe ich es alles nur mir selber zu? Ich glaube, ein Geheimnis von Glück und Zufriedenheit ist die Dankbarkeit. Wer dankt, erlebt einen Perspektivwechsel. Denn wer dankt, schaut nicht mehr auf das, was er nicht hat, sondern auf das, was er hat. Hilfe in diesem Leben. Ja, das hat Elia gegeben. Und das möchte Jesus uns auch geben. Er möchte uns beistehen. Aber das ist noch die Elia-Perspektive. Jesus ist noch mehr. Jesus ist mehr. Denn Ganz ehrlich, wir machen ja die Erfahrung, Wunder gibt es nicht auf Bestellung. Und auch mit Gebet und Glauben können wir Niederlagen erleben, können wir Scheitern erleben und auch Leid bis hin zu Krankheit oder Tod. Jesus als Wundertäter, Jesus als Glücksbringer, Jesus als Lebensversicherung. Nein, Jesus ist mehr. Und wieder andere hatten die Jeremia-Perspektive auf Jesus. Nun, wer war Jeremia? Jeremia war ein Prophet, der selber viel leiden musste und auf den man einfach nicht gehört hat. Die meisten seiner Worte verklangen ungehört und ohne Wirkung, scheinbar. Nichts schien sich zu ändern. Er war zwar ein guter Mann, aber sichtbaren Erfolg hatte er nicht. Ein Mann, der nach menschlichem Ermessen, aus menschlicher Perspektive gescheitert war. Ist Jesus so? Ja, auch Jesus musste doch viel leiden. Und mal ehrlich, wo ist sein Erfolg? Was hat sich denn in den letzten 2000 Jahren geändert? Okay, sicher, es ist wirklich auch viel Gutes seitdem passiert und es ist wirklich ein Wunder, wenn man bedenkt, wie sich der christliche Glaube von diesen 11, 12 Hanseln, angefangen in diesem hintersten Provinznest Jerusalem, ausgebreitet hat über die ganze Welt. Das kann man vielleicht schon unter Erfolg verbuchen, aber das andere steht doch dagegen. Es gibt doch immer noch so viel Krieg, Leid, Elend, Hunger, Terror, Gewalt. Ist Jesus also gescheitert, ein erfolgloser Jeremia? Der berühmte Rabbi von Witebsk wurde gefragt, ob er glaube, dass Jesus der Messias ist. Der Messias, der also schon gekommen ist. Und dann hat dieser Rabbi aus dem Fenster geschaut. Und dann hat er gesagt, nein, es hat sich ja nichts verändert. Es hat sich nichts verändert. Also die Jeremia-Perspektive scheint auch nicht die richtige auf Jesus zu sein. Welches ist nun die Perspektive auf Jesus, die uns weiterhilft? Und nun wird es auf einmal persönlich in dem, was Jesus seine Jünger fragt. Und das ist die zweite Überschrift, Perspektiven für mein Leben. Schluss mit den Meinungsumfragen, Schluss mit Prognosen und Vermutungen. Jetzt hast du die Wahl. Jetzt bist du ganz allein in der Wahlkabine und musst dein Kreuzchen machen. Jesus sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Wer sagt denn ihr, wer sagst du, dass ich bin, fragt Jesus. Und dann spricht es Petrus aus, wer Jesus wirklich ist, wer Jesus für ihn ist. Wo man von allein nicht drauf kommt. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Du bist Christus, der Sohn Gottes. Und im Johannesevangelium lesen wir noch, dass Petrus an anderer Stelle noch dazu gesagt hat, und wir haben es vorhin gehört in der Evangeliumslesung. Herr, wohin sonst sollten wir denn gehen? Du, nur du hast Worte des ewigen Lebens. Also auf einmal kommt eine ganz neue Perspektive ins Spiel. Das ist die Perspektive Ewigkeit. Du bist Christus. Christus, das ist die griechische Übersetzung von Messias. Ja, was ist denn Messias? Die Menschen damals haben gedacht, Messias, das ist einer, der hier auf der Erde mal Klartext redet und für Ordnung sorgt, der die Römer aus dem Land schmeißt und der ein Friedensreich aufbaut, hier auf Erden. So malt uns die Bibel den Messias nicht vor Augen. Messias, das ist einer, der uns retten möchte. Ja, woraus denn retten? Wir sind doch nicht mehr unterdrückt von den Römern. Nein, der uns retten möchte für die Ewigkeit. Retten aus dem ständigen auf sich selbst bezogen sein. Retten aus unseren eigenen Begrenzungen, aus dem, was die Bibel Sünde nennt, wo wir uns abgewandt haben von Gott und selber unseres Glückes Schmied sein wollen. Und da möchte der Messias in unser Leben treten und uns eine neue Perspektive geben, einen neuen Sinn für das Leben. Messias heißt also nicht zuerst Glück im Leben haben, sondern vielmehr ewiges Leben haben. Der Sinn des Lebens, der Sinn unseres Lebens, der muss doch größer sein als das, was dieses Leben zu bieten hat. Denn ganz ehrlich, die Dinge, auf die wir bauen, sie sind doch so zerbrechlich. Ob es Beziehungen sind, Familie. Natürlich, für viele ist Familie das Allerwichtigste und es ist wirklich ein Geschenk Gottes, wenn man als Familie zusammenhalten kann. Aber wenn dann einer stirbt, wie ist es dann? Oder der Job. Klar, viele leben ganz für ihren Job. Aber wie sicher ist der? Die Gesundheit. Was hält denn? Wo ist der Sinn des Lebens? Das ist doch die Frage. Und ich habe jetzt gerade in so einer Fernsehzeitung was Nettes gefunden. Eine Anzeige. Der Sinn des Lebens für nur 1 Euro. Das ist ja eine tolle Sache. Dachte ich, Menschenskinder, wo gibt's denn den Sinn des Lebens für nur 1 Euro? Fußballbild war dann da drunter. Also das kann es doch auch nicht so recht sein. Das kann sicherlich eine schöne Nebensache sein. Aber was ist denn das, was wirklich hält? Petrus hat erkannt, du hast Worte des ewigen Lebens. Die Beziehung zu Jesus ist etwas, was uns durchträgt, auch durch die Krisen des Lebens, wenn unser irdisches Glück zerbricht. Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. So heißt es ebenfalls in dem schon angesprochenen Lied. Und wenn wir diese neue Perspektive haben, dann können wir auch unser Leben hier auf der Erde, die Jahre, die Gott uns schenkt, keiner weiß, wie viele es für ihn sind, dann können wir diese Jahre auch mit einer ganz neuen Perspektive leben. Dann können wir auf diese Jahre einen neuen Blick gewinnen. Und da, wo wir vielleicht vorher mit unserem begrenzten Blick nur Frust gesehen haben, Enttäuschung, da können wir neue Chancen sehen. So war es ja bei Petrus. Wie hat Jesus dann zu Petrus gesprochen? Er hat gesagt, du bist Petrus, der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue. Das war aus Gottes Perspektive gesprochen, denn Petrus selber, sein Leben sah ganz anders aus. Er kannte auch den Frust, etwa als er als Fischer ausgefahren ist und die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen hatte. Er kannte den Frust, wo er eine große Klappe hatte, wo er gesagt hat, Jesus, wenn alle dich verlassen, ich bleibe bei dir, ich stehe zu dir. Und dann hat er Jesus, seinen Freund, verleugnet. Also Petrus kannte Niederlagen und Scheitern. Das war seine Perspektive, aber Gottes Perspektive auf sein Leben war, du bist ein Fels. Du, ich hab dich lieb. In meinen Augen hast du einen Halt im Leben, wie ein Felsen. Wenn wir das sehen, dann können wir auch auf den Frust unseres Lebens einen neuen Blick gewinnen. Vielleicht in unserer Beziehung. Ich habe mal hier noch ein Bild mitgebracht von einem alten Paar. Moment, nee, das ist nicht das alte Paar. Ja, die, wer weiß, wie viele Jahre die schon verheiratet sind und die gucken sich nur noch grimmig an. Das ist die Perspektive, die wir manchmal haben. Aber Gottes Perspektive, der schaut von oben drauf und dann kann das etwas ganz Neues sein. Und dann ist das so, wie wenn man dieses Bild einmal umdreht. Eine neue Perspektive. Und man kann einen Neuanfang wagen. Und auf einmal kann man sich wieder anlächeln und sagen, komm, wir probieren es nochmal. Mit Gottes Kraft. Oder da ist der Müll in unserem Leben. Die Trümmer. Da, wo wir wirklich Zerbruch erlebt haben, wo uns Menschen verletzt haben oder wo wir andere verletzt haben. Kann man denn aus diesem Müll noch etwas machen? Es gibt einen großartigen Künstler, Bernard Prat, ein Franzose, und der kriegt das hin, der macht aus Müll große Kunstwerke. Und das habe ich euch auch noch mitgebracht, weil das so ein fantastisches Bild ist für das, was Gott machen kann aus dem Müll unseres Lebens. Das wollen wir uns mal noch anschauen zum Schluss. Unglaublich, wenn man von der Seite drauf schaut, nur Müll, alter Schrott, nichts. Auf die Perspektive kommt es drauf an. Wenn man dann von vorne oben drauf schaut, ein Kunstwerk. So ist Gott. Er sieht die Trümmer unseres Lebens, aber er macht daraus ein Kunstwerk. Wenn wir auf ihn schauen, dann können wir so leben, wie es in dem Lied heißt, lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. Amen. Und dieses Lied wollen wir jetzt singen, Privileg heißt es.